Der Podcast.
Seid willkommen zu Folge 36 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich begrüße an meiner Seite, beziehungsweise in Magdeburg, Sebastian Hengstmann. Hallo.
Hallo und genauso gerne und intensiv begrüße ich meine kleine schwäbische Hausfrau in Berlin, obwohl wir jetzt gelernt haben, ist kein Schwabe-Thema. Lucke, hallo.
Hallo Sebastian. Ich bin übrigens gerade in Potsdam und das war gestern auch ganz cool, hier aus dem Fenster zu gucken. Plötzlich knallt es überall und man denkt, oh, nimmt Christine Lambrecht wieder ein Silvestervideo auf? Nein. Nein, es war ein riesiges Feuerwerk in der Innenstadt. Also über 10, 15 Minuten ungefähr, also alles aufgefahren. Ich habe sowas wirklich selten gesehen und meine Freundin arbeitet ja im Landtag und die sagt, das ist der Sommerempfang der Landesregierung. Also denk mal...
Der Landesregierung?
Genau, Sommerempfang der Landesregierung und das ist wirklich interessant. Ich schätze mal, wenn die Menschen das wüssten, für was hier Geld rausgeballert wird, also im wahrsten Wortsinn, das war extrem nobel. Und ich nehme an, die AfD-Zahlen werden in Potsdam jetzt von heute auf morgen direkt um 10% nach oben stehen, falls sie das rausfinden. Also das darf hier auch keiner hören, sonst bin ich damit schuld dran.
Ja, du meinst, das Feuerwerk hat eh keiner mitgekriegt.
Na, ich glaube, das hat jeder mitgekriegt und jeder denkt sich, was ist denn hier? Haben wir irgendeine Kalenderreform gehabt oder was? Naja, also anscheinend ist doch noch genug Geld von Corona und von der Inflation übrig geblieben. Und vielleicht haben die auch, ich stelle mir vor, wie Dietmar Woidke so kurz vor Silvester, am Tag vor Silvester, so zu Aldi fährt
ganz kurz,
mit so einem Riesentrip.
Ganz kurz. Dietmar Woidke, das ist der brandenburgische Ministerpräsident. So, okay. Das wird nicht mal innerhalb von Brandenburg jedem was sagen. Sprich weiter, entschuldige
mich. Ist übrigens cool, wenn man den hört und nicht sieht, wenn man die Augen zumacht, dann denkt man, die Hallervorden spricht mit einem. Müsst ihr mal, guckt euch mal durch YouTube durch
und
denkt mal, kommt da so in den Landtag rein, Tür auf, palim,
genau.
Okay, das ist nur so viel, also hier scheint genug Geld vorhanden zu sein.
Wo übrigens auch genug Geld vorhanden ist, das muss man an der Stelle einfach sagen, ist tatsächlich im Landkreis Sonneberg. Denn der Landkreis Sonneberg in Thüringen, direkt an der bayerischen Grenze gelegen, ist der wirtschaftlich stärkste Kreis in Thüringen mit der geringsten Arbeitslosigkeit.
Ja.
Und trotzdem?
Gibt es jetzt einen AfD-Landrat. Und übrigens auch gute Nachricht für Herrn Prigozhin. Also der kann da direkt anfangen. Falls er irgendwie sich in Weißrussland nicht sicher genug fühlt, kann er einfach ins Landratsamt von Sonneberg und da einen Job antreten.
Sicher? Die sind da eher Putin-Fans.
Ach so, so meinst du. Ich dachte von der moralischen Qualität.
Von der moralischen vielleicht, aber wenn der da hinkommen würde, würden die sagen, hier Tavares, guck mal, hier ist er. Obwohl, die würden nicht sagen, kiek mal, die würden sagen, Illor mal.
Ja, also, das ist ja wirklich ein Wahnsinn gewesen. Wobei wir hatten es ja auch letzte Woche für wahrscheinlich gehalten. Anders als beim letzten Mal, da war doch in Brandenburg auch eine Wahl vom Landrat und da ging es mit 52% dann zugunsten damals des SPD-Kandidaten aus.
Jetzt hat und die Oberbürgermeisterwahl in Schwerin, das war ja auch nochmal.
Genau, wie viel Prozent waren es da?
Da waren es wesentlich mehr.
Da waren es wesentlich mehr. Genau, und jetzt hat eben der CDU-Kandidat tatsächlich knapp verloren, mit 52%. Und Herr Sesselmann.
Vom türkischen Verhältnis her ist es ein Erdrutsch.
Genau, es ist eigentlich so, immer 52, der Brexit hat ja auch 52%. Also das sind immer die besten Entscheidungen, die mit 52% getroffen werden.
Naja, die Frage ist halt, es kann mir aber auch keiner so richtig erklären, warum das passiert ist. Es haben sich alle demokratischen Kräfte gegen diesen Sesselmann verbündet. Also wir reden hier wirklich von CDU, FDP, SPD, Linkspartei und Grünen, haben gesagt, wählt den CDU-Kandidaten.
War Hubert Aiwanger auch dabei bei den Freien Wähler?
Wir reden über demokratische Kräfte,
Tillmann. In Thüringen sind die nicht so wichtig, ja.
Die sind auf Kommunalebene eigentlich sogar sehr wichtig, aber ich finde das halt krass, dass wirklich mehr als die Hälfte der Leute...
Ja. Aber da merkt man richtig, dass es so ein Denkzettel war, also die meisten Wähler werden das ja einfach... Oh, da sind ja alle demokratischen Parteien für den einen Kandidaten, ja dann wähle ich den erst recht nicht. Also das kann vielleicht sogar, und es wurde ja auch überlegt, sollen wir jetzt Bundesprominenz in diesen Landkreis holen für den Wahlkampf oder nicht? Und es kam dann, glaube ich, auch keiner, weil... weil die örtlichen Parteien das für besser hielten. War wahrscheinlich auch besser, sonst hätten sie 54% verloren. Aber
ach, du meinst, dass sie dann zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen?
Nee, oder dass man sagt hier, also da muss doch was dahinter sein, wenn sich alle, ich weiß nicht, also so auch wieder diese Trotzigkeit, die ja viele Wähler haben.
Aber ich verstehe es halt trotzdem nicht. Also wie gesagt, dem Landkreis Sonneberg geht es nicht schlecht, das muss man einfach sagen. Da ist jetzt nicht so, dass da ganz viel Abgehängte leben. Also da ist die haben eine sehr starke Mittelschicht immer noch für Thüringer Verhältnisse, liegen direkt an der bayerischen Grenze, haben auch einen regen Verkehr und so. Ich verstehe es nicht so richtig. Also ich sag mal, der Migrationsanteil ist innerhalb der letzten 20 Jahre von 0,5% auf 8,3% gestiegen. Mhm. Man wohnt in Berlin. Der kommt gerade vor Lachen nicht in Schlaf, ja, bei dem Migrationsanteil. Ich verstehe es nicht.
Ja, aber das ist halt, da haben wir ja auch schon mehrmals drüber geredet, es nützt nichts, die Fakten auf den Tisch zu legen, sagen, so, euch geht's nicht schlecht. Wenn die aber sagen, uns geht's schlecht oder wir haben Abstiegsangst, wir haben Angst davor. Also die Angst, die ist ja deswegen so schlimm, weil die nicht auf Argumente hört. Das ist wie früher als Kind, wenn man einschläft, dann war immer ein Gespenst unterm Bett und dann guckt man aber nach, da ist keins, dann gucken die Eltern nach, ist auch keins, aber trotzdem ist immer eins drunter, weißt du? So ähnlich.
Also bei mir
und auf einem ähnlichen Niveau sind die Wähler der AfD auch.
Also bei mir war nie ein Gespenst unterm Bett, die hatten immer Angst vor mir.
So muss man es machen, liebe Kinder.
Genau, einfach nur scheiße hässlich sein.
Was manche auch tatsächlich sind, muss man ehrlich zugeben. So. Wenn einem irgendwelche bekannten Kinderfotos, Babyfotos von Neugeborenen, oh, wie toll, das schönste Baby der Welt. Und dann will ich auch nicht so richtig widersprechen, aber.
Pass auf, ganz, ganz einfacher Trick. Wenn du das Baby wirklich süß findest, sagst du, oh, wie süß. Wenn du es scheiße hässlich findest, sagst du, sieht dir aber sehr ähnlich. um nochmal zum Landkreis Sonneberg zurückzukommen. Ja, Denkzettelwahl hin und her. Ich meine, ich war ja völlig entsetzt, dass zum Beispiel Christian Lindner tatsächlich eine Wahlempfehlung für die Linken ausgesprochen hat. Ja? Er hat gesagt, wenn er schon populistische Schweineparteien wählen wollte, dann wählt doch bitte wenigstens die Linke. Das heißt, selbst bei der FDP ist schon angekommen, dass die Linke zumindest sowas Ähnliches wie eine demokratische Partei ist.
Ja, ich glaube, das stammt aus Zeiten der letzten großen Koalition, wo ja die drei Parteien der Opposition, also der demokratischen Opposition, halt auch in vielen zusammenarbeiten mussten. Vor allem zum Beispiel bei den Untersuchungsausschüssen zum Thema Wirecard. Da waren ja die drei Finanzexperten der Grünen, der FDP und der Linkspartei so ein bisschen so wie so ein Machtzentrum von diesem Ausschuss, weil die ja immer alles zusammen gemacht haben. Und insgesamt auch in anderen Fragen sind die, anders als noch die Union, halt haben keine Berührungsängste mehr. Also zumindest zu den vernünftigen Leuten aus der Linkspartei.
Na, da war es ja interessanterweise zum größten Teil die Parlamentarier sind. Ist dir das mal aufgefallen? Also jetzt mal, wenn man von Sarah Wagenknecht und Severin Dadelin abzieht.
Naja, die Sarah Wagenknecht könnte man ja wegen ihrer Abwesenheitsquote auch gar nicht richtig als Parlamentarierin bezeichnen. Eigentlich müsste sie nicht Abgeordnete, sondern Abwesende sein.
So. Also sie ist quasi außerparlamentarische Opposition.
So, sogar.
Ja, aber nee, ich finde das halt spannend, dass man auch, wenn man bei uns im Landtag von Sachsen-Anhalt guckt, das sind eigentlich, ich meine, die Fraktion hat, glaube ich, bloß noch 11 Leute oder so. Das ist nicht mehr viel. Das war immerhin fast mal die stärkste Fraktion in Sachsen-Anhalt. Oder mit so die stärkste. Und auch im Bundestag, also zumindest von dem Führungspersonal, da sind die ganzen vernünftigen Leute der Linkspartei. Das Problem ist aber wirklich, wenn die Wagenknecht jetzt bald den Tschüssikowski macht, dann nimmt die ganzen Unvernünftigen quasi ja mit, oder die Populisten oder wie immer man die auch nennt, also die AfD-Nahen in der Linkspartei. Aber das berührt so gut wie, deswegen weiß ich nicht, ob die wirklich die Frage, also sie wird gehen und Severin Dadelin wird gehen, so. Und vielleicht noch der, und jetzt frage ich wieder, Pellmann. Ha, ich hab's mir gemerkt, Pellmann.
Oh nein, die Tradition ist gebrochen.
Ich hab's mir gemerkt, Sören Pellmann.
Ich habe extra den Namen vorher nochmal nachgeschlagen, um die jetzt präsentieren zu können, aber jetzt fragst du nicht danach.
Ja, egal. Also wollte ich gerade sagen, ich finde das aber spannend bei der Linkspartei, dass die ganzen Vernünftigen offensichtlich die höheren Posten haben, weswegen sich ja Sarah Wagenknecht auch immer komplett über dem Kreuz und im Vorstand liegt. Aber da sind wir nicht, wir sind im Landtag.
Ja, und aber oft ist es ja auch gar nicht, also zum Beispiel Janine Wissler ist ja auch ziemlich ziemlich seltsam, aber sie hasst die Wagenknecht nun bis aufs Blut. Ich glaube, das ist immer schon so eine, also in der Linkspartei, ist ähnlich wie in der AfD, da geht es nicht darum, wer ist linker oder rechter, sondern einfach persönlich Und da, so die Fraktionsführung oder die Parteiführung, die will einfach ordentliche Arbeit für alle machen, die eigentlich alle, obwohl es ja auch verschiedene Flügel sind. Rieksinger zum Beispiel ist auch so einer von diesen sehr traumtänzerischen Pazifisten, und der ist ja nun der schärfste Gegner von der Wagenknecht. Also da geht's wirklich nur um persönliche Befindlichkeiten, und das lässt eigentlich auch hoffen, dass wenn das zu einer Abspaltung kommt, dass diese Befindlichkeiten dann innerhalb der neuen Partei weitergehen. Und
naja, ich setze, wie gesagt, sehr viel Hoffnung in diese neue Partei. Also jedes Prozent, was die Wagenknecht kriegt, verliert zwar auch die Linke, aber ich denke, also die geht jeweils zur Hälfte auch auf Kosten der AfD. Und nehmen wir mal an, die kriegt bundesweit um die 10%, dann sind das immerhin mindestens 5%, die diese AfD klaut. Und das finde ich schon mal gut.
Ja, also ich denke mir, ich als Linkspartei würde mir ja auch gar nicht bieten lassen, die in jedem Interview redet sie ja darüber, eine neue Partei zu gründen. Das müsste doch Grund genug sein, die einfach rauszuschmeißen. Aber noch hat sie die nicht gegründet, sodass dieser ganz kurze Weg, nämlich quasi beweisbar Mitglied einer anderen Partei zu sein oder für eine andere Partei zu kandidieren, das ist ja ein Grund, jemanden von jetzt auf gleich quasi zu streichen. Und das ist ja dann kein Ausschluss, sondern einfach eine Streichung als Mitglied.
Genau.
Das hat sie halt nicht gemacht, und dann wäre ein Ausschluss, würde das alles nach sich ziehen, was man bei Schröder nicht geschafft hat, bei Sarrazin nicht geschafft hat, bei Clement und so weiter. Diese ganzen Querulanten, die sich ja daran erfreuen, dass die Parteien einen behalten müssen, obwohl sie einen Scheiße finden.
Genau.
Zu Sonneberg zurück.
Ja, hat das Außenwirkung? Also es hat irgendeine Außenwirkung. Wir reden sogar in diesem ganz wichtigen Podcast darüber, was hat das für eine... Ist es der erste Stein eines Dominoeffektes?
Ja, das weiß ich eben nicht. Das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist einfach, dass der ja nicht mit Leistung glänzen muss. Er wird es auch nicht tun.
Er wird es gar nicht können, weil sämtliche Wahlversprechen, die er einhalten kann, die er abgegeben hat, kann er als Landrat ja gar nicht einhalten.
Es ging in keinem einzigen Programmpunkt ging es ja um den Landkreis. Und das wusste er wahrscheinlich vorher auch nicht, was für einen Posten er da überhaupt will und warum das nicht geht und so. Aber deswegen, er wird da auch keine gute Arbeit leisten, ist ja klar. Das meiste macht ja dann die Verwaltung und der Kreistag. Also wenn er Glück hat, wird es nicht auffallen, dass er nichts hinkriegt.
Ja, er muss sich ja als Landrat immer nur ständig überall blicken lassen.
Ja.
Und eine Verwaltung leiten. Ja. Was er als Rechtsanwalt ja theoretisch kann.
Ja, also das ist tatsächlich, ich hab neulich in einer Gemeinde, in einer Stadt gespielt, wo mir dann auch erzählt wurde, dass da also auch ganz große Querelen sind. Da wurde die Bürgermeisterin, also die will man loswerden, und zwar alle Fraktionen wollen die loswerden, weil sie irgendwie kleine Geschäfte da nebenher getätigt hat und dann auch noch irgendwelche ein Gemeinderatsprotokoll gefälscht und so weiter. Und es ist nicht möglich, die loszuwerden. Gerichtlich hin und her, also die ist seit zwei Jahre suspendiert, da haben sie die Schlüssel sogar ausgetauscht am Rathaus. Und dann musste sie laut Gericht da aber wieder rein dürfen.
Aber kriegt man in was für einem Bundesland?
In Baden-Württemberg. Und in der Baden-Württemberg gibt es nicht mal eine Abwahl, wie kürzlich in Frankfurt, in Hessen. Irgendwie was in die Wege leiten, dauert dann zwar auch ewig, aber das war auch nicht möglich oder ist nicht möglich in Baden-Württemberg, sodass man die bis zum Schluss behalten muss. Das ist wirklich total absurd, dass Bürgermeister oder wahrscheinlich auch Landräte so eine starke Funktion haben, aufgrund ihrer Persönlichkeit, die ja offenbar auch nicht immer so toll sein muss.
Ja, wie gesagt, bei uns in Sachsen-Anhalt hat es das schon mehrmals gegeben, dass Bürgermeister abgewählt wurden, dass Landräte abgewählt wurden, das geht.
Ja. Ja, okay, aber wie gesagt, ob das jetzt weiter, also nächstes Jahr ist ja Landtagswahl in Thüringen, das wird ja eh gruselig ausgehen, und die AfD braucht nichts vorzuweisen. Ich bin mir auch sicher, also es gibt ja Leute, die sagen, oh, die sollen mal mitregieren und dann werden sie abgewählt und so weiter. Da merkt man, das ist bei der FPÖ gewesen. In Österreich war ja der erste große Fall, wo die ganze EU dann auch, erst gab es ja quasi Blockade oder man hat die auf EU-Ebene quasi ausgegrenzt und so. Und die wurden dann aber auch wieder gewählt, und dann gab es ja ein paar Skandale immer mal hin und her. Neulich, vor 4 Jahren das Ibiza-Video, jetzt ist die FPÖ wieder stärkste Kraft. Oder zumindest, weiß nicht, ob stärkste, oder zumindest also weiter vorne als jemals. Und das heißt, die Wähler von populistischen Parteien vergessen extrem schnell. Ich meine, es gäbe ja tausend Gründe, gut, die FPÖ nicht zu wählen, weil sie sich ihr Kerbholz ja operativ verlängern ließ. Aber das ist egal. Ja?
Ja, weil das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass, und entschuldige, jetzt sage ich was sehr Kontroverses vielleicht, dass ja die Wähler von populistischen Parteien meistens auch sehr, sehr dumm sind. Das muss man
ist das kontrovers
mal.
Oder ist das einfach nur die Wahrheit?
Naja, ich persönlich glaube ja, wer diesen Podcast hört, ist sehr, sehr intelligent. Also gehe ich mal davon aus, dass er nicht populistische Parteien wählt. Oder ich sage mal so, die Schnittmengen dürften sehr gering sein.
Genau, es sei denn, wir packen mal irgendwie wieder was mit Wagenknecht in den Titel und hoffen, dass der Algorithmus das den ganzen Idioten anzeigt. Und dann haben wir wenigstens hohe Klickzahlen, aber...
Dann geht es uns vielleicht wie Prigozhin.
Gute Überleitung.
Ja, womit wir beim nächsten Thema wären. Ich habe dich ja am Samstag, also am Freitagabend ging das ja los. Am Samstag hatte ich einen Umzug, da ist unser lieber Heiko umgezogen. Und da rief ich dich noch während des Umzugs ganz panisch an. Thema, die Situation ist verworren, das erfordert einen dringenden Podcast. Wie man das ja so macht bei internationalen Krisen, man muss erstmal dringend einen Podcast machen.
Lassen Sie mich durch, ich bin Podcaster.
Genau. Und ich sage, lass uns doch Montag eine Sonderfolge einschieben.
Ja.
Und dann gab es ein paar private Probleme, aber egal. Und im Montag gab es aber im Prinzip schon nichts mehr zu erzählen. Was war das?
Na, was heißt nichts mehr zu erzählen? Also du erinnerst dich ja, bist ja Zeitzeuge, 1934. Morgen ist der Jahrestag. Das war auch in zwei Tagen zu Ende mit dem Röhmputsch.
Ja, gut. Also, aber das war ja kein Putsch.
Und das steht heute noch im Geschichtsbuch. Also das ist, manche sagen ja, das wird jetzt der Wendepunkt sein. Manche sagen, er ist es nicht. Weil Putin eben hart genug im Sattel sitzt, dass ihm so eine Revolte nichts anhaben kann. Und das, ja.
Also nur vielleicht nochmal ganz kurz für die jetzt überhaupt nicht mitkriegen, was da überhaupt passiert. Der Kollege Prigozhin, Chef der Söldnertruppe Wagner, ist ausgerastet.
Übrigens auch immer wieder schön zu betonen, warum diese Söldnergruppe Wagner heißt. Weil Richard Wagner so ein toller Mensch war. Ja.
Ne, der eigentliche Gründer dieser Söldnergruppe, das war nicht Prigozhin, der war ja wohl Putins Koch oder so, der war riesen Richard Wagner-Fan, weil das so ein rechtsnationales Arschloch war. Mhm. Egal, den Namen habe ich auch. Egal. Aber darum geht es nicht. Sondern der ist völlig ausgerastet, weil ihm Shoigu und der Generalstab, also Shoigu ist der Verteidigungsminister und der Generalstabschef der russischen Armee, tierisch auf den Kranz gehen, weil sie ihn angeblich nicht mit Waffen beliefert haben. Ich schätze mal, da geht es wieder um den üblichen Schwanzvergleich. Und die wollte er weghaben. Der wollte gar nicht Putin weghaben. Der hat gedacht, hat zumindest Herfried Münkler jetzt in irgendeiner Analyse erzählt, was der sagt, das ist ja auch immer sehr gesalbt. Und der hat einfach gesagt, der hat gedacht, der marschiert los und die russische Armee schließt sich ihm an und Putin schließt sich ihm an. Mhm. Dass Putin aber sowas wie Verrat überhaupt nicht leiden kann, hatte der wahrscheinlich nicht auf dem Kalkül, weil er das selber nicht als Verrat gesehen hat, sondern der hat jetzt wahrscheinlich gedacht, er muss seinen Freund Putin von diesen ganzen inkompetenten Armeeleuten da befreien. Ich habe keine Ahnung.
Das ist jedenfalls, halt, ja.
Jedenfalls brachte er auf der Hälfte des Weges, er hat ja Rostov am Don besetzt, eine Garnisonsstadt, auch mit über einer Million Einwohner. Ich wusste gar nicht, dass das Ding so bedeutend ist. Und ist das 400 Kilometer ist das von Moskau weg. Das heißt ja auf Russisch Niederlekauart, also nicht weit von Moskau. Wobei ja, also der Russe beschreibt ja Deutschland mit Niederlekauart Berlin, also nicht weit von Berlin. Das ist Deutschland, nur um die russischen Verhältnisse. Egal. Jetzt ist ja auf der Hälfte des Weges, hat er dann Halt gemacht und hat den abgebrochen, um Blutvergießen zu vermeiden. Und jetzt ist er in Weißrussland,
in Belarus. Das erinnert mich an das Gedicht von Joachim Ringelnatz, das ich hier an dieser Stelle ganz kurz zitieren werde. Es ist auch kurz. In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Ja,
so.
Also in Altona war Schluss quasi. Rostock. Diese NATO-Übung ging darum, dass in Rostock was passiert. Da blieb es auch ruhig, aber in der Partnerstadt Rostock.
Ja, komm.
Okay.
Krass, ne? Also, die Frage ist ja Punkt 1, also das hat ja Lukaschenko hat ja wohl mit, also der belarussische Präsident, hat ja dann wohl mit Prigozhin verhandelt und hat gesagt, pass auf, hier, ich biete dir, also ich rede mit meinem Spezi Putin, die hassen sich übrigens beide auch wie die Pest. Also dagegen haben ja Katja Kipping und Sarah Wagenknecht eine blühende Frauenfreundschaft. Aber egal, die sind jetzt Verbündete erstmal.
Ich glaube, genau, es war so, der Prigozhin, dann hieß es ja, mit wem soll der verhandeln? Er verhandelt nur mit Präsidenten. Also, und Putin wollte nicht mit ihm verhandeln. Was haben wir noch? Ach ja, ein Präsident steht gerade rum.
So, warte mal, Lukaschenko, du bist doch auch Präsident, oder?
Zwar nur offiziell, aber...
Ja, ja. Ja, so ein bisschen. Gut. Und jedenfalls Straffreiheit und er geht nach Belarus. So, jetzt schwingt sich ja Lukaschenko so ein bisschen als Retter der Situation auf. Das heißt, das ist meine erste Frage in diesem Konflikt. Wer stirbt zuerst, Prigozhin oder Lukaschenko?
Der stirbt nicht. Der und Putin schulden sich ja jetzt gegenseitig, was? Und
insofern ja, sind eben, sie das auch kann quitt. Putin ja nicht, das kann Putin ja nicht haben.
Andererseits sind sie quitt, weil vor 3 Jahren war ja diese gefälschte Wahl. Ist ja sehr wahrscheinlich, dass Lukaschenko abgewählt worden wäre, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, dass jetzt die Tichanowskaja Präsidentin wäre. Das kann man nicht beweisen, aber es ist ja vollkommen klar, wem es zu verdanken ist, dass es noch ist. Und jetzt hat er sich sozusagen revanchiert und ist wieder auf Null, beziehungsweise, weiß ich nicht, er ist natürlich immer unter Null, weil er halt ja von ihm abhängig ist. Putin könnte ihn jederzeit fallen lassen, aber das wird er jetzt während des Krieges nicht tun, weil es ja auch Aufmarschgebiet ist und weil er also so richtig machtlos ist der Lukaschenko gar nicht zurzeit.
Ja, offensichtlich, ja. Obwohl er ja wirklich, also ich meine, Belarus hat irgendwie 4 Millionen Einwohner oder so. Das ist ja auch im Gegensatz zur Ukraine, ist das ja wirklich ein Mückenschiss.
Ja.
Auch wenn das Land sehr groß aussieht. Aber von der Einwohnerzahl her wohnt da ja im Prinzip keiner.
Ja.
Aber jetzt hat halt Lukaschenko, hat halt Prigozhin. Ja, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, was wäre passiert, wenn Prigozhin bis Moskau gekommen wäre? Dass es wirklich eine Bedrohung ist, hat man ja daran gemerkt, dass die in Moskau auf rumgerannt sind wie die aufgeschreckten Hühner. Ja, also die hatten ja wirklich Angst, dass der bis Moskau kommt. Ja,
und auf der Autobahn wurden schon Schlaglöcher gegraben. Vorteil wäre in Deutschland, wenn bei uns Bürgerkrieg wäre, müsste man die gar nicht ausgraben.
So, da würden die Panzer schon kurz hinter Lenin.
Auch ein schöner Stadtname übrigens.
Ja, Lenin mit H.
Partnerstadt ist Stalin.
Mhm. So. Das ist übrigens keine Stadt, das ist nur eine Großgemeinde.
Ach so. Und die haben ja richtig da Barrikaden errichtet für diesen Durchmarsch oder gegen diesen Durchmarsch. Und die kamen ja auch schnell voran. Die waren ja, wären am übernächsten Tag, am Sonntag wären sie ja in Moskau gewesen.
So, dann hätte es eine Straßenschlacht in Moskau gegeben.
Ja, aber man weiß immer nicht, es kommt ja schon drauf. Also ich glaube, so ein Staatsapparat, den darf man nicht unterschätzen.
Ja, ja.
Moskau, dieser Regierungsbezirk in Moskau, der ist dermaßen abgesichert und dann kommt der Geheimdienst noch dazu. Es sind ja nicht unbedingt, also man muss jetzt nicht, also die Soldaten sind ja alle in der Ukraine, die sind weg, aber es gibt ja noch genügend andere Sicherheitskräfte, wobei das in diesem Zusammenhang natürlich ein dummes Wort ist, die halt quasi diesen Status quo aufrechterhalten würden. Deswegen war es wahrscheinlich auch gar nicht so schlau, gegen diesen Status quo aufzubegehren.
Na gut, aber schlau ist ist ja Prigozhin sowieso nicht, sondern der ist ja nur clever, so ein bauernschlauer Taktiker.
Bauernschlau, genau. Also wenn jetzt er, also ich bin mir fast sicher, wenn er statt diesen zwei offensichtlichen Flachzangen da an der Armeespitze das Sagen hätte, dann stünde die Armee auch besser da. Also das kann man zwar nicht wollen, aber er hat ja immer schon oder die letzten Monate immer gesagt, so, lasst doch mal Kiew in Ruhe oder bombardiert da nicht alles, sondern wir wollen jetzt ganz konkret den Donbass erobern. Der war sozusagen für eine Beschränkung dieses Konflikts. Und da wurden ja auch Geländegewinne immer mal wieder erzielt. Aber die Armee verkämpft sich eben, oder zerstört, macht den Staudamm kaputt und so weiter, weil sie ja insgeheim vielleicht auch denkt, ja, wir können das nicht erobern, dann wollen wir es kaputt machen. Und insofern wäre er sicher für einen Krieg der bessere Taktiker oder der bessere, vielleicht sogar der bessere Armeechef.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Er hat ja auch er hat natürlich keine Moral. Er würde ja auch, wenn jetzt, sagen wir mal, wenn Zelensky ihm jetzt einfach 1 Cent mehr bieten würde als Putin, dann würde der ruckzuck die Seiten wechseln, würde aber auch nicht.
Söldner.
Genau, würde auch dann auf der Seite Massaker anrichten, wo es halt dann passt.
Genau.
Also
genau.
Insofern, der kann alles.
Die schlimmsten Verbrechen haben ja wohl die Wagner-Söldner begangen.
Na klar.
Die schlimmsten Kriegsverbrechen, ja.
Klar.
Ja, keine Ahnung. Die Frage ist jetzt, wie geht's jetzt weiter? Putin hat auf einen Schlag jetzt 25.000 Soldaten verloren.
Ob er die wirklich verloren hat? Also, es ist ja. Ich glaube, die werden sich aufteilen. Manche werden einfach verschwinden, weil es ja Straftäter sind. Die wollen jetzt nicht unbedingt wieder zurück nach Sibirien. So, die verschwinden. Man kann sich vielleicht auch schöne Pässe kaufen. Vielleicht gehen sie ins Ausland. Und ein Teil wird sich sicherlich auch in die Armee integrieren wollen, wenn denen auch, also denen ist ja Straffreiheit zugesichert worden.
Gut, es sind jetzt nicht alles Strafgefangene, aber zum größeren Teil.
Ja, genau, also ich glaube, das ist einfach, die gibt es halt nicht mehr, diese Gruppe, oder vielleicht gibt es sie ja noch. Also das heißt ja nicht, dass sie komplett weg vom Fenster sind. Solche Seilschaften lassen sich ja wieder reaktivieren. Aber ein paar gehen sich ja auch in die reguläre Armee. Es ist ja jetzt auch, am 1. Juli tritt ja auch so ein Gesetz in Kraft, das auch vorschreibt, dass nur die reguläre Armee überhaupt kämpfen darf. Also dass es keine Söldnertruppen mehr geben darf, ist natürlich immer die Frage, reicht es aus, wenn man so ein Gesetz schreibt? Oder ja, naja. Also die Armee insgesamt hat natürlich an Schlagkraft wahrscheinlich verloren. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass die Ukrainer da einen Vorteil daraus ziehen können. Aber ja, ist natürlich vielleicht, aber man muss trotzdem bei allem immer das Wunschdenken halt ausklammern.
Das auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, was glaubst du, ist Putin angekratzt? Also den Eindruck habe ich bis jetzt nicht. Der Kriegsverlauf hat sich auch nicht entscheidend, überhaupt nicht erinnert.
Ja, und ich denke, also Putin so angekratzt sein zeigt sich vielleicht auch nicht sofort. Aber gut, nächstes Jahr ist Präsidentschaftswahl. Da wird er jetzt wahrscheinlich ab dem Herbst große Anstrengungen drauf legen, viele Versammlungen machen, viele, wo man Fahnen schwenkt und ihm zujubelt. Und dann kommt es darauf an, da eben auch diese berühmten 52% zu kriegen im ersten Wahlgang.
Das reicht ja für Putin nicht.
Nee, das reicht nicht, aber alle Wahlen hat er ja bisher im ersten Wahlgang gewonnen und das wird man auch hinkriegen. Also egal.
Ja,
egal,
aber es wurden ja selbst im ersten Wahlgang, also stell dir mal vor, Putin würde im ersten Wahlgang nur 52% kriegen, das wären 30% weniger als bei der letzten Wahl. Also das wird er, glaube ich, nicht zulassen.
Weiß gar nicht, was hat er denn beim letzten Mal gekriegt? Ganz kleinen Moment. Das waren 76,7%. Ja, da hast du ungefähr recht.
So, und das muss er wenigstens mindestens halten. Er muss eigentlich mehr kriegen.
Ja, dann ist halt die Ansage an alle Wahlleitungen des ganzen Landes, das ist so die Messlatte. Und dann, es ist ja auch dann immer so ein Wettbewerb der einzelnen Wahlleitungen. So. Und diese ganzen stämmigen, mittelalten Damen mit Betonfrisur, die dann auch immer so, die werden ja immer deswegen gecastet für die Wahlleitung, damit sie sich vor diese gläsernen Urnen stellen können, während hinten irgend so eine ganz dünne was reinwirft.
So.
Also das ist schön eingespielt seit über 20 Jahren.
Gelenkte Demokratie.
Ja, das hat man damals irgendwie so, ich weiß noch, dieses Wort gelenkte Demokratie, das war so ein Begriff, das war einfach Russland. Man hat darüber berichtet in den Medien, es gab Bücher darüber, aber das war nie so richtig als gefälschte, also man müsste es ja sagen, es ist gefälschte Demokratie, das ist einfach Autokratie oder Diktatur.
Naja, das ist ja nicht nur die Wahlfälschung. Ich glaube, die Wahlfälschung war zumindest bis jetzt in Russland gar nicht so nötig. Die stehen ja wirklich auf die irgendwie eine Mütze.
Ja, sie war nicht nötig, aber sie war immer vorhanden. Also das ist ja einfach aus Gewohnheit. Ja.
Nein, was ich ja viel schlimmer finde, ist ja die Ausschaltung einer ernstzunehmenden Opposition. Das heißt, selbst wenn der Russe an sich was anderes hätte wählen wollen, blieb ihm quasi nur ein Kommunist, Nazi, Putin oder Dorfdödel, den man in der Schulhof schon gerne
mit Vorliebe verfolgt. Schirinowski war ja auch immer Kandidat und das war ja immer so. Dann hat man immer gesagt, das Ausland auch. Da müssen wir doch jetzt lieber dem Putin die Daumen drücken, weil der war ja wirklich der kompletteste Bekloppte. Der ist ja letztes Jahr auch an Corona gestorben, obwohl er angeblich 8-mal geimpft war. Also da muss man sagen, ein toller Impfstoff, dieses Sputnik.
Super.
Bei der letzten Wahl gab es allerdings 8 Kandidaten. Also die sind wirklich handverlesen, da muss man auch schauen, ob überhaupt noch 8 Leute in Putins Umfeld bereit sind.
Wie gesagt, dieser Schirinowski und der Sjuganov, das ist der Chef der Kommunistischen Partei, den gibt es aber, glaube ich, noch. Die sind immer regelmäßig gegen Putin angetreten und
letztes Mal gab es einen anderen Kandidaten. Der Sjuganov ist nicht mehr selbst angetreten, aber davor auch tatsächlich immer.
Ja. Und das waren so diese, also die beiden, die haben ja immer das meiste noch gekriegt an Stimmen, also der Kommunist und der Nazi. Und da wusste Putin immer, alles klar. Und die wussten das aber auch. Ja. Ich glaube, das sind sogar gute Freunde von Putin.
Ja, klar.
Ja. Das ist so ähnlich wie die Blockparteien in der DDR. So.
Ja, oder so ein bisschen klar, wie Gesine Schwan gegenüber Horst Köhler. Immer so der Sidekick, der halt dann doch nicht gewählt wird.
Genau. Also das ist ja eher in Richtung gelenkte Demokratie, dass man sozusagen die Opposition ausschaltet. Putin schaltet ja keinen aus.
Nee, gar niemanden. Ja. Das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen sehen, wie er den Prigozhin nicht ausschalten wird.
Ja, das ist aber auch blöd, wenn man mit dem Auto einen Unfall hat, ne? Oder da aus Versehen vergifteten Tee trinkt. Das passiert halt
ja,
schon.
Ja, und wenn dann keiner weiß, welche Substanz da drin war und so, das,
ja, genau.
Das ist wirklich krasse Wahnsinn.
Krasse Sache. Wir werden sehen, keine Ahnung. Ich denke, es hat ein Kommentator im Spiegel in einer Zeit, ich weiß gar nicht, hat geschrieben, einer von beiden wird diese Aktion nicht überleben. Und wir gehen mal stark davon aus, dass es leider Prigozhin sein wird. Oder es wird halt Lukaschenko. Dann sagt Putin, gut, dann bringe ich halt Lukaschenko.
Ja, wenn der aus Versehen die falsche Teetasse nimmt, kann ja auch keiner
was für. So, kommen wir zu lustigeren Themen.
Lustige Themen. Ich habe eine kleine Korrektur anzubringen. Ich hatte letzte Woche davon gesprochen, dass die Special Olympics im Olympiastadion waren in Berlin. Das war nur die Eröffnungsfeier. Die hatten dezentral überall in der ganzen Stadt Stadien und sonstige Hallen und Sportstätten. Also,
was ja auch vernünftig ist, so war in der ganzen Stadt Stau.
Genau, und da kann man auch, muss man nicht nur von dieser gesperrten, was ich ja berichtet habe, Regionalstrecke, Stadtbahnstrecke profitieren, sondern es gibt ja auch, seit über einem halben Jahr gibt es ja die U2 am Alexanderplatz, wo einfach ein Gebäude reingerutscht ist. Ach. Also es gab eine sogenannte Setzung, paar Zentimeter zugegeben, aber seitdem ist diese Linie dort unterbrochen und zuckelt von einer Station, immer Pendelverkehr von einer zur nächsten und so weiter. Also vollkommener Wahnsinn und das geht auch noch ein Weilchen so weiter. So, das also ist also Berlin.
Kölner Verhältnisse quasi.
Genau, nur dass in Berlin keine so großen, tollen Infrastrukturgüter wie ein Stadtarchiv vernichtet werden können, weil es nicht da ist.
Genau.
So, und dann möchte ich mich inhaltlich noch korrigieren. Ich muss zugeben, ich hatte letzte Woche haben wir ja über Claudia Pechstein gesprochen.
Ja.
Und ich habe die Rede nicht gehört gehabt, sondern nur darüber die Berichte und dachte, das ist alles nicht so schlimm. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, diese Rede, das war wirklich ein Kunstwerk, muss man sagen. Also,
ja, das ist schon beeindruckend.
Also die ist ja rhetorisch wirklich auf demselben Niveau wie, weiß ich nicht, also sie hat ja keinen Satz richtig rausgebracht.
Genau.
Und immer, sie hatte den ja komplett vor sich als Text und hat bei jedem zweiten Wort irgendwie in die falsche Richtung gelesen. Also ich meine, man muss sich jetzt nicht über Analphabeten lustig machen, aber in einfacher Sprache hätte man es ihr da vielleicht vorschreiben müssen. Aber brillant, weil Friedrich Merz hinterher sagte, das ist wirklich ein peinlicher Begriff, den man auf keinen der Aspekte dieser Rede anwenden kann.
Weder rhetorisch noch inhaltlich noch optisch.
Wir waren mal auf so einer Geburtstagsfeier von einer Nachbarin, die wir nicht besonders mögen, so 80 Jahre oder so. Und das war auch so eine, die dann so ein bisschen so eine herrische und die las dann so ganz, auch so eine Rede. Und seitdem bei Paula und mir ist jetzt der Begriff, also sie sagte dann, wir sägen Danke. Dieser Satz, wir sägen Danke, ist bei uns so ein bisschen der Begriff für eine schlechte Rede, weil es einfach, man denkt ja in dem Moment, das ist ja der Beweis, dass die Person einfach nicht darüber nachdenkt, was sie gerade sagt.
Also sie hat gedacht, da steht Segen, aber da stand Sagen.
Ja.
Nun, es kann ja sein, man, in manchen Landstrichen sagt man ja auch frägt anstatt fragt.
Ach so, das gibt's. Genau, aber das ist tatsächlich nicht
die damit hat sie einfach gemeint. Verlesen.
Ja, und das war auch so, im Grunde die ganze Rede war so. Und also da muss man wirklich sagen, die soll man erst entweder mal zum Rhetorikseminar schicken, bei Günter Oettinger und Edmund Stoiber. Oder so. Man soll es ganz lassen.
Das wäre, glaube ich, die günstigere Variante.
Ja. Typisch ist und was solche extrem konservativen Leute nicht lassen können. Also man kann ja über Flüchtlinge reden, dass Zuwanderung Probleme verursacht, darüber kann man ja vollkommen reden. Es ist auch aus meiner Sicht eben nicht das Schlimmste dieser Rede gewesen, dass sie gesagt hat, da sind Fremde und ich habe Angst vor denen. Ja? Kann man machen. Und es ist wirklich auch so, die Lebenswirklichkeit von Frauen ist auch nachts bei Gängen irgendwohin, Spaziergänge oder einfach nur vom Bahnhof nach Hause, das ist ein Problem. Das liegt tatsächlich nicht nur an Ausländern, aber das also an Männern liegt es. Ja, so genau. Benennen wir es doch mal. Okay, also darüber kann man reden. Was aber dann immer noch dazukommen muss, ist das Thema Gendern und was sie auch sagte, ein Kind will Vater und Mutter haben. Und das ist nur wirklich 19. Jahrhundert. Das ist einfach, das gehört auch nicht, also das gehört weder zum CDU-Programm der heutigen Zeit. Das steht da inzwischen nicht mehr drin. Und zweitens ist diese Vermischung von Themen, die bringt ja keinem der Themen was. Und da merkt man richtig, dieses Ceterum censeo, was ich noch sagen wollte, übrigens, Schwule sind scheiße. Ja. Und Das ist Wahnsinn, wie die da dran kleben. Das ist so ein richtiger Fetisch für die. Und deswegen ist es einfach, absoluter Scheiß.
Genau. Schön, dass du ja jetzt auch mit aufgesprungen bist.
Das waren meine zwei Korrekturen.
Du, alles gut, aber der Satz, den du eben gesagt hast, den könnte man eben jetzt wunderbar aus dem Podcast so rausschneiden, wenn irgendwer unseren Podcast hören würde.
Das passiert doch nicht.
Eben.
Ja. So und dann haben wir noch ein Vorhaben, das ist die Sterbehilfe im Bundestag.
Also bekanntlich, und jetzt ist der atmen Bundestag, alle auf. Jetzt atmen alle auf.
Der ist ja bekanntlich viel zu groß und da hat man jetzt überlegt, ein bisschen. Nein, also so ist es nicht. Es hat sich auch leider nicht Alexander Gauland als erster freiwillig gemeldet. Nein, das Thema ist ernst.
Das wäre ja auch überflüssig bei ihm.
Genau, also der Bundestag hat ja vor ein paar Jahrzehnten schon beschlossen, dass der Tod mit dem Hirntod bereits eintritt. Insofern ist er gar nicht so groß wie gedacht, muss man sagen.
Genau.
Aber das Thema ist ernster als gedacht, denn nächste Woche am Donnerstag steht auf der Tagesordnung im Bundestag die zweite und dritte Lesung der Neuregelung der Sterbehilfe. Und ich würde gern, obwohl wir jetzt schon weit drüber sind, das ist auch ein Standardsatz, der hier immer fällt, aber da das nächsten Donnerstag genau um die Zeit ist, wenn wir aufzeichnen, haben wir nächste Woche keine Chance, darüber im Ergebnis zu reden. Deswegen würde ich jetzt gern das schon anschließen. Insofern ist es doch eine Sonderfolge, weil sie einfach viel zu lang ist.
Komm.
Also es geht darum, der Bundestag hatte 2015 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe beschlossen, mit großer Mehrheit.
Also das heißt, Sterbehilfe an sich ist jetzt nicht mehr ganz so illegal wie früher, aber du darfst halt kein Geld damit verdienen.
So, also das war immer schon, das Bundesverfassungsgericht hat auch mehrfach geurteilt, da muss es eine Regelung geben, die Leute müssen eine Möglichkeit haben, irgendwie aus dem Leben zu scheiden, wenn sie das unbedingt wollen. So, dann kam also diese Antwort vom Bundestag. Da war damals schon absehbar, das wird nochmal da eine Ehrenrunde drehen. Dann Karlsruhe Anfang 2020, das geht nicht. Das Gesetz ist nichtig. Jetzt gibt es den Zustand, dass man gar nichts weiß und aus dem Grund muss es ein neues, oder sozusagen sollte es ein neues Gesetz geben. Jetzt, nach schon 3 Jahren, hat man das jetzt also gemacht. Und jetzt gibt es insgesamt 3 Entwürfe. Das erinnert uns an schöne Zeiten, an das Thema Organspende Anfang 2020, an das Thema Impfpflicht Anfang 2022, wo es auch ganz viele Entwürfe gab und am Schluss gewann immer der Vernünftigste. Also im Grunde der Schlechteste. Also das droht jetzt auch wieder. Es gibt 2 Anträge, die inhaltlich sehr nah sind, die sind beide vernünftig und ich bin auch sicher, dass das im Laufe der nächsten Tage irgendwie zusammengefasst wird. Die müssen miteinander interagieren. Also da gibt es einen von Renate Künast, parteiübergreifend, also alle Parteien, also Ampel und Linkspartei haben das quasi, also es ist ja sozusagen wegen aus Gewissensgründen, darf man sich da ja zuordnen, wie man will, sind aber Abgeordnete aus diesen 4 Parteien drin, Union nicht. Und dann gibt es noch einen von Katrin Helling-Plahr von der FDP, da sind eben auch diese 4 Parteien drin vertreten. Und dann gibt es einen Antrag, der leider die meisten Unterschriften hat, aus allen 4 Parteien plus nochmal CDU, CSU. Also die AfD ist natürlich komplett aus allen raus, ist ja klar. Aber, und die sagen, geschäftsmäßig, also, oder Sterbehilfe soll verboten sein, aber nicht strafbar. So, und aus welchem Erfolgsprojekt der deutschen Geschichte kennen wir dieses sehr, sehr sinnvolle Konstrukt aus dem Kompromiss zur Abtreibung von 1995, wo es genauso heißt. Paragraph 218 stellt also die Abtreibung unter Strafe und definiert gleichzeitig eine Menge aus, oder ja, nicht eine Menge, aber die Bedingungen, unter denen es nicht so ist, nämlich Beratung und Frist.
Genau.
So. Und diese Gruppe um Lars Castellucci von der SPD, die will im Grunde das Gleiche wie die damals bei der Abtreibung, die Leute, die das halt gemacht haben, die sagen, Sterbehilfe darf nicht sein, finden wir scheiße und diejenigen, die es machen, sollen sich gefälligst schlecht fühlen. Ja, also es ist ja nicht so, dass man einfach so aus dem Leben scheidet, wenn es einem gut geht. Genau. Diese Leute und deren Angehörige und auch die Ärzte und Organisationen, die werden jetzt quasi mit einem Bein ins Gefängnis gestellt. Und die müssen, ja, also die müssen sich irgendwie quasi damit auch noch rumschlagen, neben diesen ganzen Problem, die sie einfach haben. Das ist vollkommener Wahnsinn, dass man Bevölkerungsgruppen, denen es eh schon schlecht geht, bei abbruchwilligen Schwangeren ist es ja auch so, ja, die haben alle Probleme gleichzeitig. Und dann kommt noch der Staat und sagt, du sollst es nicht. Dann kommen noch diese scheiß fundamentalistischen christlichen Organisationen, die sagen, die sich Lebensschützer nennen, aber das Leben, was ihnen da gegenübersteht, nämlich eine Frau in Gewissensnöten, die verachten sie abgrundtief, beleidigen sie, zeigen sie an, zeigen auch Ärzte an. So, und jetzt der Knaller. Also das ist wirklich die Krone der Intelligenz. Wenn man diesen Entwurf liest von Lars Castellucci und anderen, dann wird vorgeschlagen, also dieser Wortlaut, der ähnelt den Paragraphen 218. So, und dann wird noch vorgeschlagen, einen Paragraphen 200, also es ist der 17er, 217, dann wird noch vorgeschlagen, einen Paragraphen 217a einzufügen.
Werbung für Sterbehilfe.
Ist verboten. Und zwar, also Werbung jeglicher Art. So, und wenn man den jetzt liest, macht euch mal die Mühe, ich sage mal an, das ist die Drucksache vom Bundestag 20-904, die kann man also finden bei Google, und diesen Wortlaut vergleichen mit dem früheren Wortlaut des jetzt abgeschafften 219a, der Werbung für Abtreibung verbietet. Und das ist derselbe Wortlaut, da wird immer nur das Wort Schwangerschaftsabbruch durch Sterbehilfe ersetzt.
Da könnte man doch aber im Prinzip Sterbehilfe einfach in postletale Abtreibung oder so umbenennen.
Ja, aber es ist halt, weißt du, dieser Paragraph 219a ist ja aus guten Gründen abgeschafft worden. Unter anderem von diesen Leuten, also aus SPD, Grünen, FDP und Linkspartei, die jetzt genau diesen Paragraphen da einführen wollen. Die merken, die wissen also, was es für Probleme gibt, dass da Leute vor Gericht landen, wenn irgendwelche Christen einen Arzt oder eine Organisation anzeigen. Ja, dann landen die vor Gericht, kriegen Geldstrafe oder bis zu ein Jahr, wie viel, bis zu, glaube ich, 2 Jahre Haft oder so. Einfach so, weil es irgendwelche Arschlöcher wollen, dass sich Leute nicht umbringen dürfen, die denen schlecht geht oder die das einfach wollen. Also darum geht es ja.
Selbstbestimmung. Naja, das Problem, was immer wieder auch angeführt wird, ist, dass man Leute unter Druck setzen kann.
Ja, und das ist natürlich
Oma, du bist jetzt 85. Und guck mal, wir können doch das Erbe viel besser gebrauchen. Komm, Oma, hier, guck mal, so musst du keine Spritze.
Ja, und das ist Idee, aber, Oma. Also das sind so Bullshit-Argumente, die halt, ja, das hat man auch gemerkt, bei der Organspende war es das Gleiche, dass man irgendwie ausgeschlachtet wird gegen seinen Willen und so weiter. Das geht um den eigenen Willen und diese zwei vernünftigen Entwürfe haben natürlich auch Beratungspflichten vorgesehen. Das unterscheidet sich in Nuancen, wie gesagt, die werden sich da sicher noch zusammenraufen. Aber darum geht es nicht. Also es wird quasi bombensicher festgestellt, und zwar nicht von jetzt auf gleich, sondern man muss da auch, der eine Entwurf sieht dann vor, man muss da ein paar Wochen warten sozusagen für die zweite Beratung und dann erst darf das in die Wege geleitet werden. Also es ist quasi bombenfest. Und also ich habe seit diesen zwei genannten Entscheidungen zur Organ- und Impfpflicht habe ich wirklich großes Vertrauen in mein Parlament und sage, das wird nächste Woche, wird also Paragraph 217a eingeführt. Und das ist wirklich, ja, eine Glanzleistung.
Schöne Sache.
Ja, wir können gut. Ja, ich weiß nicht, also wir werden es dann übernächste Woche besprechen im Rückblick und schauen mal, ob ich recht hatte.
Wir werden sehen, keine Ahnung. Ich sag mal so, der Papst ist auch immer noch im Amt.
Ach du Scheiße, ja, da hast du recht. Ja, wie wäre es, wenn wir die beiden Themen zusammenpacken?
Nee,
ja auch kein Rücktritt.
Das lassen wir mal so lange jetzt, bis sich das entweder biologisch oder dann tatsächlich doch strukturell
erledigt hat. Okay, also deswegen, also lest mal nach, ihr werdet echt erstaunt sein, wie oft man mit demselben Kopf gegen dieselbe Wand rennen kann bei diesen zwei Anträgen. Naja, so, und da sind wir ja schon weit überm Soll hinaus. Es gibt noch eine gute Nachricht. Die U21-Fußballnationalmannschaft ist aus der Europameisterschaft ausgeschieden und qualifiziert sich damit für den Kader der echten Nationalmannschaft.
So, weil sie genau das bringen. Also es war auf dem letzten Platz. Das ist wirklich beeindruckend. Das hat selbst die 21 Nationalmannschaften noch nicht geschafft. Das muss man einfach sagen.
Also genau, die waren immer auf dem dritten, 2018 und 2022.
Genau, wenn sie ausgeschieden sind, auf dem dritten. Und die haben es wirklich mal geschafft, auf dem letzten Platz. Mit immerhin einem Punkt.
Denn doch, überlegt doch, man das jetzt, war doch mit, wie war das mit, bei Rudi Völler und Erich Ribbeck waren sie doch zu einmal
damals. Nein, auch vor, nie auch auf dem letzten, nie okay. auf dem letzten. So. Das heißt, die überlegen jetzt tatsächlich, die U21 Nationalmannschaft umzubenennen in Eurovision Song Contest. So. Wir sind wirklich weit über der Zeit. In Griechenland hat der erwartete Kandidat die Wahl gewonnen. Da wolltest du vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen.
Das Ergebnis ist ziemlich so wie letztes Mal von den Prozentzahlen her. Allerdings haben die ja eine 3%-Hürde, was die Ergebnisse knapper macht. Und jetzt sind also statt 5 Parteien 8 Parteien im Parlament, also mehr, 3 kleinste noch. Und aber die Nea Demokratia, also die Konservativen, die haben jetzt, weil es eine Wahlrechtsänderung gab, das hatten wir vor ein paar Folgen genauer erklärt, weil es diesen Parteienbonus jetzt wieder in voller Größe gibt, 50 Sitze plus, also 50 Sitze hat sie sozusagen mehr bekommen, als ihr zusteht. Und damit sind sie bei knapp über der Hälfte, also 158 von 300 Sitzen bei 40,6%. Also Friedrich Merz gefällt das.
Jo.
Okay, und damit war's das für heute. Wir wollen euch heute nicht länger beanspruchen. Und nächste Woche hören wir uns alle wieder. Das ist dann der 6. Juli. Und bis dahin wünschen wir... Ach nee, wir wollen ja noch, dass ihr uns schreibt.
Ja, genau. Und zwar, wenn es geht, an luke@hengstmanns.de oder auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0391 40 255 40. Wir würden uns sehr freuen.
Ja, und wir sagen das jetzt so lange an, bis es auch wieder mal einer macht.
Ab und zu passiert es ja mal so, alle 2 Jahre.
Und dann danke ich dir, Sebastian, und wünsche dir noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.